Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. So haben wir es in der Übersetzung, Einheitsübersetzung von 2016 gehört. Was für ein starker Text, dieser sogenannte aaronitische Segen. Es war Gottes Auftrag an Mose: Sag zu deinem Bruder Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr die Israeliten segnen. Aus seiner Berufungsgeschichte kennen wir diese Selbsteinschätzung des Mose: Herr, ich bin doch ungeschickt im Reden. Und Gott hatte darauf reagiert und gesagt: Gut, du sagst deinem Bruder Aaron, was ich dir auftrage, und er soll es dann weitersagen. Also nicht Mose, sondern Aaron wird auch hier im Text wieder zum Sprachrohr Gottes, genau wie vor Pharao. Deshalb heißt dieser Segen der aaronitische Segen. Und was für ein Bild ist das? Gottes Angesicht leuchtet über uns und über der ganzen Schöpfung. Wir können etwas Vergleichbares zurzeit bei unseren Nachbarn beobachten. Wenn Anna oder Sander ihre kleine Johanna anlächeln, lächelt sie inzwischen zurück. Wenn Johanna zurücklächelt, dann strahlen die Eltern noch mehr. Es entsteht eine wechselseitige Aufladung, die tief in die letzten Winkel der Seele hineinreicht. Dieser erst 10 Wochen alte Säugling spürt diese Zuwendung in sich, sicher noch nicht bewusst. Aber Johanna empfängt einen Überschuss an Vertrauen, einen Überschuss an dem Vermögen, Glück zu spüren. Es ist sehr gut, dass ich da bin. Toll, dass es mich gibt. Ein Kind, das nicht angelächelt wird, wird in der Regel nicht überleben. Aber ein Kind, das angelächelt wird, das wird erfüllt mit Lebensenergie. Nicht nur Essen und Trinken helfen ihm zum Wachsen, sondern auch dieses Angeleuchtetwerden, das ihm die Fähigkeit, selbst zu strahlen. Das ist eine sogenannte Urresonanz des Menschen. Was für eine Lebenskraft wird auch in uns erwachsenen Menschen frei, wenn uns jemand mit seinen Augen, mit seinem ganzen Gesicht anlächelt, ja anleuchtet. Ich kann oft gar nicht anders, als zurückzulächeln, es sei denn, ich habe bewusst eine Mauer aus Abwehr aufgebaut. Und was für positive Kräfte müssen tatsächlich in uns, ja in der ganzen Schöpfung frei werden, wenn wir uns vorstellen, dass nicht nur ein Mensch, sondern Gott selbst uns anleuchtet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So steht es in der neuen Luther-Übersetzung. Diesen aaronitischen Segen hören wir hier in Gnadenthal am Ende jedes Gottesdienstes. Und ich verwende ihn auch in allen Gottesdiensten, die ich an anderen Orten halte. Mehrmals ist es schon passiert, dass es dann Bemerkungen gab. Danke für diesen schönen Segen. Viele Menschen kommen ja nicht wegen mehr oder weniger komplizierter theologischer Erklärungen in die Kirche, sondern weil sie den Segen Gottes, die Zusage seines Schutzes und seiner Nähe mitnehmen wollen. Und an dieser Stelle möchte ich mal meine ganz persönliche Hoffnung ausdrücken, dass es hoffentlich bald wieder möglich ist, dass wir immer am letzten Sonntag eines Monats wieder persönliche Segnung anbieten können. Der Herr segne euch und beschütze euch. Der Herr blicke euch freundlich an und schenke euch seine Liebe. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und gebe euch Glück und Frieden. So heißt es in der Guten Nachricht Bibel, die einzige Version, die nicht du, sondern euch oder dir und bin ich durcheinander gekommen. Also, ja, ihr merkt es schon. Also, hier werden alle angesprochen. Man muss zu dem Ursprungsort dieses Segens zurückfinden, in die Gegend, wo dieser Segen gewissermaßen geboren worden ist, um die existenzielle Kraft zu verstehen, die in diesen Segensworten verborgen ist. Und dieser Ort ist die Wüste, genauer gesagt die Wüste des Sinai-Gebirges. Wie gern wäre ich dort schon mal gewesen. Leider kann ich mich nur daran erinnern, dass ich 1976 bei meinem ersten Israel-Aufenthalt in unserer Außenstelle Latrun, außer mit unserem späteren Bruder Helmut, noch mit einem anderen jungen Mann dort für 6 Wochen mitleben durfte. Dieser andere junge Mann, von dem ich nur schon den Vornamen weiß, dem war das gelungen. Der hat es geschafft, dahin zu kommen und auch wieder zurück. Und er berichtete uns von dieser Morgendämmerung auf dem Gipfel des Moseberges, von einem faszinierenden Naturschauspiel, einem unbeschreiblichen Panorama. Aber inmitten dieser Schönheit wurde ihm auch klar, wie verloren man in dieser Gegend eigentlich ist, wenn man in ihr ausgesetzt werden müsste, wenn man sich dort zurechtfinden müsste. Ohne Karte, ohne Kompass, ohne Infrastruktur, nur mit Zelten ausgerüstet, ohne Vorräte und ohne genau beschriebenes Ziel. Aber genau in solch einer Situation befand sich diese große Menge hebräischer Flüchtlinge. Sie alle waren auf wunderbare Weise einer Zwangslage in Ägypten entkommen, aber nun in dieser Wüste, diesem von oben betrachtet bizarr schönen, aber von unten betrachtet lebensbedrohlichen, ja lebensfeindlichen Ort. Kaum Wasser, kaum Vegetation, Wüste, Berge, kalte Nächte, brennende Hitze am Tag, am schlimmsten aber mit dem Gefühl, kein Wohin zu kennen, keinen Ort, wo man willkommen und geduldet wäre. 40 Jahre, so erzählt die Bibel, irrte dieses Völkchen durch die Wüste. Und genau dort wird der Segen Aarons erstmalig gehört. Dort werden zum ersten Mal diese Segensworte gesprochen, zugesagt. Dieser Segen ist wahrhaftig nicht nur eine Sammlung guter Wünsche. Er ist das, was zum Überleben hilft. Gott segne dich und behüte dich. Gottes Antlitz hülle dich in Licht und sei dir zugeneigt. Gottes Antlitz wende sich dir zu und schenke dir heilsame Ruhe. So sagt es die Bibel in gerechter Sprache. Dieser Segen verbindet uns für immer mit dem jüdischen Volk. Wir werden nachher einen Liedtext von Gerhard Terstegen sprechen. Da hat er in diesem dreigliedrigen Segen die unterschiedlichen Wesensarten der Dreifaltigkeit entdeckt und dann in Strophen beschrieben, wie Gottes ganzer Reichtum hier zur Entfaltung kommt. So werden Juden diese Worte selbstverständlich nicht verstehen können. Aber ich habe mich gefreut, dass interessanterweise an diesem Schabbat, der gestern Abend zu Ende ging, genau unser Predigttext Teil des Wochenabschnitts war, der weltweit in den Synagogen gelesen wurde. Es segne dich der Ewige und behüte dich. Der Ewige lasse dir leuchten sein Antlitz und sei dir gnädig. Der Ewige wende sein Angesicht hin zu dir und gebe dir Shalom. Diese drei Verse enthalten jeweils zwei Zusagen, die sich gegenseitig erklären und auslegen. Segnen ist auch behüten. Das Angesicht leuchten lassen bedeutet gnädig sein. Das Angesicht jemandem zuwenden heißt Frieden schenken. Wie schön ist es, diesen Segen nachher nochmals als ganz persönlichen Zuspruch, als unverdiente Zugabe der Gnade Gottes mit auf den Weg in den Alltag zu nehmen. Ich finde, dass in der Zeit, in der wir gerade leben, diese Segensworte ein ganz besonderes Gewicht haben. Was nicht nur wir hier in Deutschland seit circa 12 Wochen durchmachen, ist ein Stresstest für die ganze Weltbevölkerung. Das Wissen über das SARS-CoV-2-Virus war anfangs nur vorläufig. Es mussten neue Praktiken und Maßnahmen eingeübt und politische Entscheidungen gefällt werden. Diese Entscheidungen beruhten auf Annahmen über einen Krankheitserreger, die immer wieder erweitert, verändert, korrigiert werden mussten. Es war und ist immer noch ein dynamischer Lernprozess. Wir werden später mal wissen, wer sich wann, wo und wie geirrt hat. Niemand sollte so tun, als ob das alles bedeutungslos ist und keine Konsequenzen hat. Für die meisten Menschen, die ich kenne, ging das Leben nicht so weiter wie bisher. Kein Tag verging in dieser Krise, an dem sich nicht viele fragten, was verschwinden wird, was wir verlieren können. Kein Tag, an dem nicht die Angst aufgeblitzt wäre, ob wir retten können, was uns als Individuen oder als Gesellschaft ausmacht. Kolleginnen, Freunde, Verwandte, Bekannte, viele sind erschöpft und angestrengt. Einige arbeiten rund um die Uhr und entwickeln Techniken und Strategien des Durchhaltens, überlegen sich andere Raumkonzepte und Bewegungsabläufe. Sogar unser Team hier, wie gehen wir zum Empfangen des Mahls? Wer muss wo stehen, damit er als Mitglied der Schola niemanden gefährdet? Dann sind da diejenigen, die offiziell in Kurzarbeit sind, die nicht arbeiten dürfen wie bisher, die aber hoffen müssen, dass am Ende der Krise überhaupt noch eine Arbeit da ist, zu der sie zurückkehren können. Die Angst kennt viele Gründe, auch gute Gründe. Da ist vielleicht die Angst, selbst auch noch angesteckt zu werden. Liebe Freunde und Verwandte vielleicht nie wiederzusehen. Die Angst vor der Zukunft um den Arbeitsplatz, die Rente. Und dann kommen plötzlich auch die alten Sorgen um das Klima wieder dazu, die sozialen Unterschiede in unserer Gesellschaft, die Angst um den Zusammenhalt der europäischen Gemeinschaft, spätestens seit einer Woche die Angst um die transatlantische Wertegemeinschaft. Manche fürchten die Überfremdung unseres Landes, Terrorismus, neue Kriege, Isolation. Vielleicht sitzt hier heute niemand, auf den das zutrifft. Aber es gibt tatsächlich Christen, die haben Angst vor zurückgehenden Einnahmen, Angst, nicht mehr ausreichend zu verdienen und die Familie zu versorgen oder Kredite abzuzahlen. Und vielleicht kennen Sie das auch, diese Angst, das zu verlieren, was uns als Menschen ausmacht. Die Berufung, anderen nahe zu sein, anderen in der Not oder in den letzten Stunden beizustehen, ihnen Trost zuzuflüstern oder etwas vorzusingen, auch wenn sie nicht mehr sprechen können, sie zu berühren, damit sie sich begleitet und verabschiedet wissen. Es hat auch etwas Schreckliches an sich, Besuchszeiten verbieten zu müssen. Für mich war es nahezu unerträglich, in einer Gemeinde, deren Pfarrerin 11 Tage zuvor verstorben war, den Ostergottesdienst nicht halten zu dürfen. Keinen Raum, keine Gesten der Trauer zu finden, weil alles reglementiert, alles auf Abstand geeicht, alles verhindert wurde, was zum Abschiednehmen, zum zugewandten Innehalten beim Tod eines geliebten Menschen dazugehört. Manche fliehen vor diesem Frust und diesen vielen bedrohlichen Informationen in die Natur. Da ist es schön ruhig. Schön ruhig? Da summt und brummt es nicht mehr so laut wie früher. Da zwitschert es leiser. Irgendwas hat sich geändert. Trotz der hohen Temperaturen, die wir schon hatten, sind die Autoscheiben und das Visier meines Helms jetzt immer sauberer als vorher. Klare Sicht. Kein klebriger Belag mehr aus toten Insekten. Für Gnadenthal trifft das sicher nicht ganz so zu, was ich zu diesem Thema sage, aber es gibt in vielen Regionen kaum noch Insekten, andernorts aber Heuschrecken in noch nie erlebtem Ausmaß, die ganz Ostafrikas Ernten wegfressen. Bei uns hingegen sterben Bienen immer noch massenweise, Bäume sterben auch, entweder weil sie kein Wasser haben oder unglücklicherweise in der Amazonasregion stehen, wo sie rücksichtslos abgefackelt werden. Das stille Sterben in der Natur, es macht sich nicht groß bemerkbar, es erscheinen keine Zeichen am Himmel, es ist eine bemerkenswert unmerkliche Bedrohung. Macht Ihnen das keine Angst? Der Evangelist Lukas schreibt in der Rede Jesu über die letzte Zeit: Es wird ein Erschrecken geben unter den Völkern, die weder ein- noch auswissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Solche Sätze klangen noch vor wenigen Jahren entweder wie Panikmache oder wie Science Fiction. Heute aber erscheinen sie als Realitätsbeschreibung. Die bange Erwartung der Völker rollt auch in Europa an. Sie rollt an in Gestalt von Menschen, die über die tobenden Wellen des Meeres flüchten, um hier ein besseres Leben zu finden, ohne Verteilungskämpfe um Lebensmittel, ohne Gewalt und Ausbeutung. Die Menschen werden, so sagt Lukas, vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen. Diese Flüchtlinge kommen aus einer Zukunft, die bei uns noch nicht angekommen ist. Die Kinder und Jugendlichen aus den Lagern auf den griechischen Inseln, die wenigstens die Bundesrepublik Deutschland aufnehmen wollte, sind bis auf einen Bruchteil immer noch nicht hier. Man kann sich jetzt die Ohren zuhalten, damit man nichts mehr hören muss von diesen unzähligen schlechten Nachrichten und unlösbar erscheinenden Problemen. Tatsächlich lassen viele den Kopf hängen und resignieren. Man kann es aber auch ganz anders machen. Auch am Gottesberg bei Mose, Aaron und den anderen Israeliten hatte es diese perspektivlose Stimmung gegeben. Wozu weitergehen und wohin? Aber nun hatten sie diese bisher nie gehörten Worte verstanden, wenigstens akustisch. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir und gebe dir Frieden. Ich glaube, dieser Segen, der damals den Israeliten half, die Wüstenjahre zu überstehen, das sind mehr als nur Worte, in denen wir unseren Wunsch ausdrücken, Gott möge mit uns sein. Diese Worte schaffen in uns einen Segensraum, in dem wir die Zugewandtheit Gottes, also sein Antlitz, sein Angesicht, erfahren können. Ein Raum, in dem wir mit all dem ausgestattet werden, was wir brauchen, um unseren Weg zu gehen. Das zugewandte Angesicht Gottes, es ist mehr als ein Bild, es ist eine Realität, die ich konkret erfahren kann. Segnen ist wahrnehmen und sich wahrnehmen lassen. Nämlich das Angesicht leuchten lassen und das Angesicht erheben. Das Angesicht sehen oder jemand ins Angesicht schauen, das heißt ihn zu erkennen. Gott schenkt uns Ansehen. Das war zum Beispiel auch das Mottolied des Evangelischen Kirchentags vor 3 Jahren in Berlin. Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist ein Gott, der mir Würde gibt. Dieser Segen ist aber nicht nur am Wohlergehen der Gesegneten ablesbar. Ich will hier nicht verschweigen, dass bis auf 2 Männer, Josua und Kaleb, alle anderen, die diesen allerersten Priestersegen gehört haben, irgendwann auf dem Weg gestorben sind, ohne das versprochene, verheißene Land betreten zu haben. Aber der Segen hat sie dennoch durch den ganzen Rest ihres Lebens immer wieder erreicht. Wir erfahren Segen auch da, wo sich Dinge und Menschen gegen uns wenden, wo das Leben sein unfreundliches Gesicht zeigt. Gerade da sollten wir Ausschau nach dem freundlichen Angesicht Gottes halten. Vielleicht gibt uns dieses innere Bild des leuchtenden Angesichtes Gottes in unserem Herzen die Kraft, auch unsere sogenannten Feinde zu lieben, so wie Jesus im Evangelium von uns fordert: Segnet, die euch verfluchen. Das Gegenteil von Angst und Furcht ist nicht Heldenmut, sondern Hoffnung. Segnen ist Gutes tun für den, der gesegnet wird, nämlich ihn behüten, ihm gnädig sein, ihm Frieden geben. Es ist das, was auch uns durchkommen lässt, durch all die Wüstenwege, die Irrwege, die Tage und Nächte, die uns den letzten Rest an Kraft abverlangen. Was ist größer und tröstlicher als ein Allmächtiger, der sein Angesicht über dir leuchten lässt und erhebt und der dir Frieden gibt und dich behütet? Wir dürfen uns gleich stärken lassen in der Feier des Abendmahls. Und wenn wir diese Brüderhauskapelle verlassen, werden wir von Gott gesegnet worden sein. Und dann können wir alles daran setzen, selber für andere zum Segen zu werden. Und die Treue Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, die stärker ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können, tröste, stärke und ermutige euch auf euren Wegen zum ewigen Leben. Amen.